Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bei unserem heutigen Thema geht es um illegalen Welpenhandel. Und ich habe mir dafür einen ganz besonderen, tollen Gast eingeladen. Einen Stammgast hier im Podcast. Wir haben uns schon lange nicht mehr hier gesehen. Und schön, dass du wieder da bist. Hier ist Professor Jens Bülter. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Christian, dass du mich eingeladen hast. Ich hatte mich ja schon fast aufgedrängt oder hatte dir das Thema ja vorgeschlagen, weil mir das Thema besonders im Herzen liegt, dass man darüber mal spricht, weil es auch ein Thema ist, was nicht nur uns als Juristinnen und Juristen beschäftigen sollte, sondern weil es auch jeden Einzelnen, der vielleicht keinen Bezug zu Jura hat, angeht. Wenn ich mir die Frage stelle, möchte ich einen Hund aufnehmen? Das gilt in gewisser Weise auch für Katzen, aber deutlich weniger als für Hundewelpen. Denn die Frage, wo bekomme ich den Hund, den ich haben möchte, her, die stellt sich natürlich dann. Und dann muss man die Frage beantworten, möchte ich einen Rassehund von einem Züchter haben oder möchte ich einen Hund, einen Mischling haben, den ich aufnehmen möchte? Und da stellen sich dann eine ganze Menge Fragen, die man dann beantworten muss. Und das ist dann auch der Ausgangspunkt, der jetzt sich bei den Überlegungen zum Wirtschaftsstrafrecht letztlich stellt.
Ja.
Denn Hundezucht ist auch ein Wirtschaftszweig. Wir haben in vielen Bereichen ja auch illegale Teile der Wirtschaft und wir müssen jetzt feststellen, dass auch im Bereich der Hundezucht sich illegale Wirtschaftszweige entwickelt haben. Und die sind, wie in jedem Bereich der Wirtschaftskriminalität, und das ist Wirtschaftskriminalität, sind die internationalen, vor allem europäisch, länderübergreifend.
Genau, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das für ein Phänomen ist. Das wird nicht jedem Hörer, jeder Hörerin geläufig sein. Ich habe ja auch gesagt, das war jetzt ein Thema, was mir persönlich auch nicht geläufig war, aber natürlich, als wir darüber gesprochen haben, hat eine hohe praktische Relevanz und auch eine hohe wirtschaftliche Relevanz und natürlich eine extrem hohe Dunkelziffer. Was passiert da eigentlich? Also was läuft da ab? Wie wird das dann auch vielleicht teilweise der Öffentlichkeit bekannt?
Ja, worum geht's? In den meisten Fällen haben wir es zu tun mit Massenzuchten in Osteuropa. Man spricht von sogenannten Vermehrern, die da die Hunde in sogenannten Vermehrerstationen wirklich produzieren, muss man sagen. Das hat mit dem, was man sich hier unter Zucht vorstellt, überhaupt nichts zu tun. Die Tiere werden häufig in Rumänien, Serbien, Ungarn, Polen, Bulgarien, der Slowakei, zum Teil aber auch Türkei, Ukraine, Weißrussland, werden die Tiere in irgendwelchen dunklen Kellerverschlägen, und es ist nicht übertrieben, sondern faktisch so, in irgendwelchen dunklen Kellerverschlägen werden die von Muttertieren geboren, die durchgehend nahezu trächtig sind. Da wird dafür gesorgt, dass die immer wieder Tiere gebären, und wenn sie dann nicht mehr können, dann werden sie eben umgebracht. Die Bedingungen sind fürchterlich in den Ausgangsländern. Das heißt, die Tiere werden nicht medizinisch versorgt. Wenn so ein Tier dann krank wird, dann wird es eben getötet, damit es keine Kosten produziert. Und das Einzige, worum es geht, ist tatsächlich der Kostenfaktor.
Und krass.
Wir haben es im Ergebnis mit kommerziellen Zuchtfarmen zu tun, das muss man so sagen. Und die Bedingungen sind eben fürchterlich. Es gibt sicherlich auch Fälle, in denen es um private Kleinzüchter geht oder Tiere auch eingefangen werden, um dann sie zu verkaufen. Aber wir haben es in vielen Bereichen wirklich mit gut organisierter Kriminalität zu tun, die wirklich nur auf die Frage aus ist, oder die Beteiligten sind nur auf die Frage aus, wie viel Geld kann ich damit verdienen.
Organisierte Kriminalität, also die Strukturen sind ähnlich wie beim Drogenhandel, wenn man es jetzt mal ganz hart auf hart zusammenfasst.
Ja, die Strukturen sind sicherlich ähnlich wie beim Drogenhandel. Du hast es schon angedeutet, wir wissen relativ wenig über die Details. Wir wissen relativ wenig über die wirtschaftlichen Bedingungen, außer das, was man eben in einzelnen Fällen dann auftaucht. Und das spricht vieles dafür, dass die Gewinnmargen höher sind als beim Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Es gibt durchaus Fälle, in denen dann berichtet wird, dass die Tiere im Ausland, beispielsweise in Rumänien, von Deutschland aus gekauft werden zu einem Preis zwischen 100 und 200 Euro, manche auch für 50 Euro. Und eben Rassehunde werden zum Teil für bis zu 4.000 Euro in Deutschland verkauft. Und wenn man dann sagt 200 zu 4.000, dann kann man sich den Gewinn ausrechnen. Die Kosten, die da hinzukommen, sind minimal für die völlig, völlig desaströse Verpflegung. Tiermedizinische Betreuung gibt's auch nicht. Die Tiere werden zum Teil mit Ibuprofen behandelt. Da nehmen dann die Täter irgendwelche Kinderdosen. Ibuprofen ist für Hunde aber fürchterlich giftig. Mhm. Also das führt häufig dann zu erheblichen Schäden oder sogar zum Tod. Und dann kann man sich ausrechnen, welche Gewinnmargen da entstehen. Und das Risiko ist im Moment noch relativ überschaubar. weil viele Fälle dann allenfalls mal vom Amtsgericht landen. Wir haben einen Fall, der vom Landgericht Köln abgeurteilt worden ist. Aber das hat natürlich mit der Verfolgung von Betäubungsmittelkriminalität, Waffenkriminalität oder Menschenhandel wenig zu tun.
Klar, aber spannend.
Dort.
Ich meine, du hast gerade gesagt, es gab schon eine Verurteilung. Vielleicht können wir mal kurz in die Grundlagen gucken. Welche Vorschriften gibt es eigentlich zum Thema Tierhandel und welche Voraussetzungen gibt es dafür?
Ja, also der Bereich der Tierzucht und des Tierhandels ist im Tierschutzgesetz tatsächlich geregelt. Wir haben den Paragraphen 11, der alle möglichen Erlaubnispflichten für den Handel mit Tieren, den Transport und sonstige Umgangsfragen mit Tieren regelt. Der gilt natürlich nicht für Personen im Ausland. Der gilt nur
Klar.
für Deutschland. Dennoch musst du natürlich eine solche Erlaubnis haben, wenn du Tiere nach Deutschland einführst, wenn du den Transport organisierst und so weiter. Es gibt aber auch eine Vorgabe für die Europäische Union und das ist die Verordnung 1/2005 und die gilt auch für Tiere, die nicht zu privaten Zwecken transportiert werden. Und da ist natürlich schon der erste Haken, dass häufig die Tiere als privat transportiert getarnt werden und dann nach Deutschland gebracht werden. Und das muss man dann an der Stelle natürlich zur Überzeugung des Gerichts in den konkreten Fällen nachweisen, dass dagegen verstoßen worden ist. Wir haben aber noch weitere Regelungen im Tiergesundheitsrecht, denn vielfach werden Tiere, die jetzt aus Serbien, der Ukraine oder aus Weißrussland, der Türkei kommen, viel zu früh nach Deutschland eingeführt. Die müssten ja eigentlich gegen Tollwut geimpft sein. Das sind sie aber häufig nicht, weil sie erst ab einem gewissen Alter gegen Tollwut geimpft werden dürfen. Die Händler wollen die Tiere aber möglichst früh an die Käufer abgeben. Denn erstens sind die Tiere natürlich, wenn sie jünger sind, noch viel süßer. Und zweitens wollen sie sich mit den Kosten für die Aufzucht, selbst für die paar Wochen nicht rumschlagen. Das heißt also, wir haben zum einen die Regelungen über die Erlaubnis zum Handeln, über den Transport selbst. Da gibt es ganz viele Regelungen, welche Fähigkeiten ich haben muss, welche Transportfahrzeuge ich haben muss, wie die Tiere im Transport eingepackt sein müssen, sozusagen. Diese Regeln werden natürlich alle missachtet. Eigentlich sind
Ja.
das alles eigenständige Ordnungswidrigkeiten, die man eigenständig verfolgen könnte. Und wir haben zusätzlich noch Regeln nach der Tierschutzhundeverordnung. Das sind also Verordnungen nach nationalem Recht. Vieles ist aber also ist aber europäisches Recht, was in deutsches Recht umgesetzt worden ist.
Also es gibt Ordnungswidrigkeiten, tatbestimmt gibt es auch Straftatbestände.
Wir haben im Tierschutz nur den Paragraphen 17 Tierschutzgesetz und da kommt natürlich der spannende Punkt, dass wir erstens Fragen des Strafanwendungsrechts haben. Wir können ja aus Deutschland mit Blick auf die ausländischen Vermehrer ohnehin relativ wenig erreichen. Und wenn wir dann, nehmen wir den Fall aus Köln oder auch die Fälle, wir haben einen Fall aus Hamburg, einen aus Rosenheim. Wenn die Tiere dann nach Deutschland transportiert werden, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie könnte sich jemand, der einen solchen Transport organisiert, der die Tiere bestellt, wie könnte derjenige sich strafbar gemacht haben? Und da muss man sehen, dass der Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes letztlich drei Fälle hat. Der eine Fall ist die Tötung eines Tieres ohne vernünftigen Grund. Der zweite Fall ist der Zufügung von erheblichen Schmerzen oder Leiden, die länger andauern oder wiederholt auftreten. Und der dritte Fall ist das Handeln, also das Beifügen, das Zufügen dieser Schmerzen oder Leiden, die erheblich sind. Und das muss aus roher Gesinnung vorliegen. Die rohe Gesinnung ist in den Fällen eigentlich das kleinste Problem, denn die Täter handeln aus reiner Gier und denen ist das Schicksal der Tiere völlig egal. Und in den meisten Fällen ist es auch relativ unproblematisch, da anzunehmen, dass die Tiere auch erheblich leiden oder erhebliche Schmerzen erleiden. Denn wenn man sich vorstellt, um welche Tiere es hier geht, also abgesehen von den Muttertieren, die natürlich unter fürchterlichsten Bedingungen da eine Geburt nach der anderen haben, das passiert natürlich im Ausland. Da kann man sagen, okay, wenn ich da die Tiere bestelle, stifte ich an dazu, dass die Taten immer wieder begangen werden, dass die Tiere immer wieder gedeckt werden und dann immer wieder diese Geburt durchleben müssen. Aber da werden wir in den wenigsten Fällen überhaupt Ansätze haben, denn das zu verfolgen ist für deutsche Strafverfolgungsbehörden ja kaum möglich. Der spannendere Punkt ist dann die Bestellung des Transports nach Deutschland. Und da haben wir schon in der Phase des Fertigmachen zum Transports, möchte ich jetzt mal sagen, haben wir schon die erste Straftat. Denn was mir völlig unklar war, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass wenn du einen Welpen unter 8 Wochen vom Muttertier trennst, dann hat das massive gesundheitliche Auswirkungen. Denn die Tiere werden ja mit der Muttermilch, mit Antikörpern versorgt, also mit dem Aufbau des Immunsystems und ähnlichem. Und wenn das fehlt, dann werden die Tiere zu einem ganz großen Teil, also die allermeisten werden krank, leiden unter unterschiedlichsten Krankheiten, unter Parvoviren, die häufig tödliche Folgen haben können. Hinzu kommen Entwicklungsverzögerungen, die Tiere haben kein normales Sozialverhalten, können das nicht ausleben. Und das heißt, in dem Moment, wo ich ein Tier, das noch keine 8 Wochen alt ist, vom Muttertier trenne, kann ich davon ausgehen, dass ich sowohl erhebliche Leiden als auch erhebliche Schmerzen durch diese Virenerkrankungen herbeiführe. Und das bedeutet schon, die Bestellung ist eine Anstiftung zu einer Straftat nach Paragraph 17. Und wir haben ja den Paragraphen 9 StGB, der uns sagt, es ist relativ unabhängig, es ist relativ egal, ob die Tat dann im Ausland strafbar ist oder nicht. Wenn ich die Tat hier als Anstifter anstifte, dann bin ich selbst dann strafbar, wenn derjenige, der im Ausland handelt, nach ausländischem Recht nicht strafbar ist. Also das ist ja diese weitreichende Wirkung des Paragraphen 9 des Strafanwendungsrechts. Das heißt, der erste Schritt ist schon, dass die Tiere im Ausland vom Muttertier getrennt werden, da habe ich schon die erste Tierquälerei. Der nächste Schritt ist dann, wenn die Tiere in Deutschland deswegen versterben, habe ich natürlich die Tötung ohne vernünftigen Grund, was unzulässig ist. Und im Ergebnis habe ich dann eigentlich alle drei Varianten der Tierquälerei, also sowohl die quälerische Misshandlung als auch das Handeln aus roher Gesinnung, als auch die Tötung von Tieren ohne vernünftigen Grund, die berücksichtigt werden müssen. Dann kommt hinzu, die Tiere werden transportiert unter Bedingungen, die tierquälerisch sind. In kleinen Kartons, in kleinen Käfigen. Wenn man die Bilder zum Teil sieht, dann hat man irgendwie 8 kleine Welpen in einem Bananenkarton mit Deckel drauf irgendwo im Kofferraum. Oder eben die Tiere kriegen nicht zu trinken während der Fahrt. Und wenn man von der Ukraine bis nach hier fährt oder aus Ungarn und so weiter, das kann man sich, glaube ich, gut denken. Und da habe ich natürlich dann auch reihenweise Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitenrecht. Also das sieht vor, dass Tierschutzrecht sieht vor, dass die Tiere richtig gesichert sein müssen, dass sie versorgt werden müssen, dass die Welpen regelmäßig Futter kriegen. Welpen können eben nicht wie andere Hunde nur ein oder zweimal am Tag Futter kriegen, sondern die müssen dann in kürzeren Abständen gefüttert werden und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe erstens bei der Trennung schon eine Straftat, ich habe zweitens beim Transport eine Straftat, dann kommen die Tiere nach Deutschland, werden hier unter Bedingungen gehalten, sitzen in ihrem eigenen Kot, kein Licht, in kalten Kellern und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt dann noch typischerweise nochmal eine Tierquälerei dazu, sei es durch Unterlassen, sei es durch aktives Tun. Entweder ich verbringe die Tiere in diese fürchterlichen Bedingungen, in denen sie dann frieren und unter ihren Krankheiten leiden und so weiter. Oder was dann hinzukommt, dass sie eben tiermedizinisch häufig nicht versorgt werden. Und der Grund dafür ist einfach ein Grund, es ist zu teuer.
Zu teuer.
Also man will Kosten sparen und da ist es dann wichtig, dass für die Täter, dass sie eben möglichst wenig Geld aufwenden und das führt dazu, dass dann irgendwelche absurden Versuche mit menschlichen Medikamenten gemacht werden, weil man glaubt, dann kriegen die Tiere eben irgendwas, sei es jetzt Paracetamol oder Ibuprofen oder was auch immer. Das soll natürlich auch dazu dienen, dass die Tiere gesund wirken, wenn ich sie verkaufen will.
Ja.
Denn ein Tier, was schon krank wirkt, das kann ich ja nicht mehr verkaufen. Und da kommen wir dann zum nächsten Schritt der Strafbarkeit. Dann werden die Tiere nämlich in Anführungsstrichen fit gemacht, um sie dann an Leute zu verkaufen, die glauben, sie kaufen jetzt einen gesunden, was auch immer Rassehund, den sie eben haben wollen. Und da sind wir dann im Bereich des gewerbsmäßigen, häufig gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrugs. Und das Interessante am deutschen Strafrecht ist natürlich, ich glaube, das kann man häufig auch Laien kaum erklären, dass das die schwerste Straftat an der ganzen Geschichte ist. Ne? Also da sind wir ja dann im 263 Absatz 5.
Absolut.
Je nachdem, wo wir eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren haben, das heißt, da haben wir schon das Verbrechen. Und das ist natürlich dann ein ganz anderer Ansatz als in allen anderen Bereichen der Tierschutzkriminalität. Denn da reagieren dann auch viele Staatsanwaltschaften. Und das ist ein spannender Punkt. Wenn man sich die Entscheidungen anschaut, die wir vorliegen haben, da kommen fast immer Freiheitsstrafen und relativ häufig Freiheitsstrafen bei raus, die wir ja sonst im Tierschutzstrafrecht gar nicht haben.
Genau, ja.
Die Entscheidung des Landgerichts Köln, sind 3 Jahre Freiheitsstrafe rausgekommen. Dann natürlich ohne Bewährung, klar. Da ist aber das Tierschutzstrafrecht, das ist weggefallen nach 154
Ja,
StPO.
klar.
Das heißt, da hat man sich auf die Straftaten konzentriert. Und das ist natürlich gerade für Tierschützer, das kannst du dir nicht erklären. Dass da der Betrug das Entscheidende war, es ist ja auch nicht nachvollziehbar. Wenn man sich dann die Bilder anguckt. Und also ich habe in der Vergangenheit jetzt mit einer Veterinärin von der Veterinärbehörde in Köln eng zusammengearbeitet, mit der Frau Dr. Debuschewitz, die da sehr, sehr viel Energie reingesteckt hat und sehr engagiert vorgegangen ist. Und die hat auch diese Kölner Entscheidung im Ergebnis herbeigeführt. Und man sieht, dass es da manche gibt in den Veterinärbehörden, häufig natürlich selber Hundehalter, Hundefreunde, die da keinen Spaß mehr verstehen. Und es ist ja auch zwingend notwendig, dass sich da mal jemand drum kümmert, dass da wirklich Energie reingesteckt wird.
Genau, das ist ein guter Überleitung. Wie sieht denn jetzt in der Praxis die Bekämpfung dieses illegalen Welpenhandels aus? Also welche Ermittlungsmöglichkeiten gibt es? Du hast gerade die Veterinärbehörden erwähnt. Welche Rolle spielen die in diesem Kontext? Also wie sieht das praktisch aus aktuell?
Ja, die Frage ist ja, wie bekommen die Informationen?
Ja,
Also wie
genau.
erfahre ich als Veterinärbehörde, dass da ein Welpenhandel betrieben wird? Das können Fälle sein, die wir in der Vergangenheit hatten, dass im Rahmen eines Tierschutzverfahrens sowas auftaucht, dass Nachbarn sagen, da stimmt irgendwas nicht. Das können theoretisch Fälle sein, in denen die Baubehörde involviert ist und sagt, also hier wird mit Welpen gehandelt, das dürft ihr nicht, das ist ein reines Wohngebiet oder was auch immer. Aber ganz häufig sind es natürlich Auswertungen von Online-Anzeigen.
Ja.
Und wenn eben auf solchen Online-Portalen dann Handel mit Tieren getrieben wird, da gehen dann mittlerweile die Veterinärbehörden, wenn sie die Zeit haben, denn es gibt kaum Behörden, die schlechter besetzt sind in Deutschland, was das Personal angeht, als die Veterinärbehörden. Wenn sie dann die Gelegenheit haben und sich die Zeit nehmen und auch überobligatorisch dann tätig werden, dann werten die eben mal aus, was sind das für Anzeigen, was wird da angeboten. Das heißt, da werden dann systematisch solche Portale durchsucht. Häufig arbeiten die Portale auch mit. Es gibt durchaus auch ja Anzeigenportale, die sagen, hier, wir haben einen Fall, der ist uns suspekt, könnt ihr euch das nicht mal anschauen. Also da ist die Kooperation mittlerweile in einigen Bereichen sehr gut. Und dann wird eben geschaut, wie kommt man an die Fälle ran. Also man kann da natürlich durchsuchen gehen, wenn man Informationen hat, aber meistens muss man natürlich versuchen, über den versuchten Kauf, möglicherweise durch Scheinkäufe oder ähnliches, wie wir das ja auch bei Drogen kennen, dann da ranzukommen. Und dann versucht man eben dafür zu sorgen, dass so ein Kauf angebahnt wird, dass man auf jeden Fall das Tier schon mal in der Hand hat, der Täter, wenn er Lunte riecht, nicht damit wegläuft. Und das sind Fallkonstellationen, da wird eben wirklich konspirativ vorgegangen. Also es gibt durchaus Fälle, in denen dann auch Späher ausgeschickt werden von den Tätergruppen, die verlagern ganz kurz vor Übergabe nochmal den Treffpunkt um. In der Corona-Zeit war es natürlich wunderbar, da konnte man sich in keiner Wohnung treffen, da hat man
Klar.
sich dann in irgendwelchen Parks getroffen oder ähnliches. Da wird dann gesagt, ja, also die Mutter von dem Tier, die ist gerade als Therapiehündin im Einsatz, die könnt ihr euch nicht angucken, aber hier ist das Tier und da wird natürlich versucht, den Leuten schon durch das Kindchenschema mit dem Welpen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie das Tier jetzt nicht nehmen. Und dann wird natürlich dafür gesorgt, dass man möglichst schnell dieses Geschäft abwickelt und Bargeld in die Hand bekommt. Wenn du dir Verträge anguckst, als Jurist kannst du wirklich nur lachen, gibt es dann Garantien dafür, dass das Tier gesund ist. Das wird dann wörtlich garantiert in manchen Verträgen. Gesund ist das Tier natürlich in kaum einem der Fälle dann.
Gut, aber das ist ja dann der Hebel für die eigentlich harte Strafdrohung, ne?
Genau.
Also,
Also
wir können ja auch mal drüber reden, was sind eigentlich die Rechtsfolgen, ne? Also, wenn eine Verurteilung zustande kommt, eine der wenigen Fälle, die sozusagen überhaupt ermittelt werden können.
ja, also es geht natürlich dann zunächst um die
Ja.
Schadenshöhe. Da muss man eben schauen, wie viele Fälle hat man da. Und man unterschätzt das, glaube ich. Denn es gab jetzt vor einiger Zeit eine amtsgerichtliche Entscheidung in diesem Jahr, Mitte diesen Jahres, in Baden-Württemberg. Da sind Mutter und Tochter verurteilt worden wegen illegalen Welpenhandels. Die Geldstrafe, es ist, glaube ich, nur eine Geldstrafe rausgekommen, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber es gab eine Abschöpfung in Höhe von
Ah,
139. In Höhe von
wow.
139.000 Euro, ne? Und da sieht man, was
Ordentlich.
für Umsätze da zum Teil getätigt werden. Und das waren eben, ob das organisierte Kriminalität ist, weiß ich an der Stelle jetzt nicht. Eher nicht, aber da sieht man, was da umgesetzt werden kann. Und es gibt eben Fallgestaltungen, da bekommen dann die Leute irgendwie jede Woche einen Wurf, 6, 7 Hunde. Und wenn du dann Gewinne so 1500 Euro pro Hund. Es sterben natürlich auch Hunde vorher, das wird aber dann einberechnet. Du bist relativ schnell in dem Bereich, wo du sagst, naja, also das ist umsatzsteuerpflichtig. Die wird natürlich auch nicht angegeben und gezahlt. Gewerbesteuerpflichtig wäre es auch. In vielen Fallgestaltungen beziehen die Leute dann auch noch Bürgergeld. Das heißt, du bist auch noch zusätzlich im Sozialbetrug drin. Und nicht zuletzt bist du natürlich auch in der Geldwäsche, wenn das Geld aus dem Betrug stammt und weitergegeben wird. Also wir haben den ganzen Strauß von Straftaten, die wir im Wirtschaftsstrafrecht eigentlich immer haben. Und dann sind wir eben in den klassischen Bereichen Freiheitsstrafen. Ich hatte vorhin gesagt, überdurchschnittlich häufig für das Tierschutzrecht sind es Freiheitsstrafen. Aber Da wir im Tierschutzstrafrecht sowieso nie oder fast nie Freiheitsstrafen haben, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Also ich wüsste jetzt im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung eine einzige seit 1972, die nicht zur Bewährung ausgesetzt worden
Okay,
ist, die
weil
rechtskräftig
sie,
geworden ist.
weil.
Weil es fast immer von den Verteidigern erreicht wird, dass dann spätestens in der Berufungsinstanz das Ganze hinten runterfällt, sei es im berühmten Ulmer Fall, wo es erst 3 Jahre gab und dann in der Berufungsinstanz das Landgericht auf 2 Jahre gegangen ist, die Bewährung ermöglicht hat. Oder jetzt vor kurzem das Landgericht Kaiserslautern aus über 2 Jahren dann 6 oder 7 Monate gemacht hat, lässt sich dann darüber streiten, ob das gute Verteidigerarbeit oder schlechte Arbeit des Gerichts war. Zumindest in letzterem Fall war es definitiv schlechte Arbeit des Gerichts. Sicherlich haben die Verteidiger auch ihre Arbeit gemacht, ja.
Menschen
Ob
ihre Arbeit
das
gemacht haben, ne?
gut, das ist jetzt nicht Thema hier, aber
Nee.
was man sich da zum Teil anschauen kann, das ist dann schon ganz erstaunlich. Und da ist natürlich wichtig, dass man das, was mittlerweile Standard ist in allen anderen Strafverfahren, nämlich die Einziehung, dass man die auch
Genau, echt,
vernünftig in Ansatz bringt.
die ist da sicherlich ein scharfes Schwert, ja.
Ja, nur wenn ich sehe, wie die Einziehung zum Teil durchgeführt wird, schaust du dem Steuerstrafrecht an, da wird alles eingezogen, was nicht nied- und nagelfest ist, und die Mandanten
So
haben
nicht.
mittlerweile mehr Angst, ja, die haben mittlerweile mehr Angst vor der Einziehung als
Ja.
vor der Strafe. Und zu Recht haben sie da Angst vor, nicht, dass es zu Recht eingezogen wird, sondern sie haben zu Recht Angst davor, weil das ihre Existenz vernichtet. Und wir haben ja Fälle gehabt, in denen die Einziehung offenkundig unverhältnismäßig gewesen ist. Im Bereich der Tierschutzkriminalität war es so, dass man den Eindruck hat, dass viele Gerichte von der Einziehung noch nie was gehört haben. Also mir schwebt jetzt ein Fall vor Augen vom Amtsgericht Rosenheim. Da ist dann eingezogen worden, es sind die Gewinne aus den Betrugstaten eingezogen worden. Aber nur die Gewinne
Nur die
wohlgemerkt.
Gewinne.
Die Kosten, die aufgewendet worden sind, um die Tiere, die illegal verkauft werden sollten, zu erlangen, sind nicht eingezogen worden. Wenn du so argumentierst als Verteidiger, dann guck dich das Gericht an, als hättest du in die 73 Folgen noch nie reingeguckt. Und das finde ich schon erstaunlich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, weil es da auch ein bisschen Unerfahrenheit dabei mit solchen Sachverhaltskonstellationen, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht alltäglich, oder?
Ja, aber macht es den Unterschied, ob du jetzt ein geklautes Auto weiterverkaufst? Und dann sagst, naja, aber die Fahrtkosten zum Diebstahlsort, die will ich aber abziehen dürfen. Oder ob du jetzt die Transportkosten für den illegal getrennten Hund abziehen möchtest. Also das kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen.
Das ist interessant. Aber du hast ja schon gesagt, EU-weit gibt es da andere Standards. Was meinst du damit? Also welchen Stellenwert hat das auf EU-Ebene das Thema?
Das ist eine gute Frage. Bisher haben wir da relativ wenig Informationen zu. Es ist so, dass andere EU-Staaten auch durchaus großes Interesse an der Verfolgung haben. Die Slowakei hat vor einiger Zeit einen relativ großen Schlag gegen diese organisierte Kriminalität ist denen gelungen. Die haben über 800 Welpen beschlagnahmt. Das ist so das, was in Deutschland im Jahr beschlagnahmt wird an Tieren. Die slowakischen Behörden haben schon sehr deutlich gesagt, es kann nicht sein, dass das über die Slowakei läuft. Wir wollen nicht der Staat der Tierquäler sein. Wir haben da doch relativ viel Energie jetzt reingesteckt, so wie ich das sehen kann. Aber es ist eben sehr unterschiedlich und man hat nicht den Eindruck, dass die Europäische Union da hinreichend was tut, um die notwendigen Grundlagen zu schaffen. Also, soweit ich weiß, stand eine Abstimmung über bestimmte Nachweise, Registrierung und so weiter im EU-Parlament an, ist aber dann von der Tagesordnung genommen worden, um es nochmal zu diskutieren. In der Tschechei oder in der Tschechischen Republik gab es eine Diskussion darüber, die wir aus Deutschland auch kennen. Muss man das Tierschutzstrafrecht verschärfen? Und
Ja.
da wurde das Gleiche diskutiert wie bei uns. Es könne doch nicht sein, dass Kriminalität gegen Tiere schwerer bestraft würde als gegen Menschen, wovon in Deutschland nie jemand gesprochen hat. Also es sind die gleichen Diskussionen, die wir auch führen. Und die Europäische Union selber sagt zumindest nach außen hin, die EU-Kommission, dass sie das ernst nehmen. Der illegale Welpenhandel wird von der EU-Kommission als organisierte Kriminalität eingestuft. Macht deutlich, dass der Jahresumsatz beim Handel mit Haustieren, der wird so auf 1,3 Milliarden Euro etwa geschätzt.
Wow, ja.
Und man ist sich darüber im Klaren, dass ein nicht ganz unerheblicher Teil illegal durchgeführt wird. Und es geht da nicht nur um Haustiere natürlich, wie Hunde und Katzen, es geht zum Teil auch um artengeschützte Tiere und ähnliches. Also, aber wir haben keine Zahlen. Also es ist ähnlich wie im Steuerstrafrecht. Da schätzt jeder das, was er lustig ist. Und nachher kann man nur sagen, es wird geschätzt. Wie wollen wir feststellen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Es ist kaum möglich. Da ist es eben wichtig, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Und das sehen wir schon in Deutschland, dass häufig die Zusammenarbeit nicht funktioniert, weil wir keinen Informationsaustausch haben. Und wenn das innerhalb von Deutschland schon nicht funktioniert, wie soll es in der Europäischen Union funktionieren? Wir haben durchaus Fälle, in denen deutsche Behörden an die ungarischen Behörden gemeldet haben, hier, diese Tierärzte haben sich an dem illegalen Welpenhandel beteiligt und die Tierärzte sind auch sanktioniert worden. Denn das ist noch so ein Punkt, dass häufig die Impfpässe von ausländischen Tierärzten unterschrieben werden und werden dann übermittelt an die deutschen Abnehmer. Und die können dann eintragen, welches Tier geimpft sein soll. Dann haben sie natürlich so eine Chargennummer, die auf das Tier eigentlich gar nicht passt. Das gleiche gilt für die Chips. Tiere müssen ja gechippt sein oder wenn sie älter sind, dann tätowiert. Und da arbeiten dann Tierärzte durchaus mit und lassen sich in dieses illegale System einbinden. Und da ist ein Kuriosum, dass man aus meiner Sicht den Paragraphen 275 Absatz 1a, der damals für die Impfpässe für
Ah,
Corona
okay.
geschaffen worden ist, dass der aus meiner Sicht genau für diesen Fall passt.
Echt? Okay.
Denn da beschaffen sich ja die Täter diese europäischen Impfpässe als Blankett und füllen die dann für sich aus und wollen damit eine Täuschung über den Impfstatus herbeiführen. Und jetzt kann man sagen, ja, bei Corona ist doch was anderes, aber da wäre ich sehr vorsichtig. Denn stell dir mal vor, du führst einen nicht gegen Tollwut geimpften Hund ein. Der hat jetzt Tollwut. Tollwut ist tödlich. Und nicht nur für den Hund, sondern die Krankheit kann auch für Menschen tödlich sein. Und deswegen ist das nichts, womit man spaßen sollte. Und es gibt durchaus Gründe, warum man die Vorschrift auch übertragen kann. Das ist im Gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen gewesen. Aber aus meiner Sicht passt die auch für diesen Fall.
Ja, es hört sich auf den ersten Blick einleuchtend an.
Ja, ich habe aber noch keine gegenteilige Meinung gelesen. Ich habe nur in einer Kommentierung gelesen, dass das auch für Tierimpfungen gilt. Und mir leuchtet das
Warum auch
durchaus
nicht schon?
ein. Also der entscheidende Punkt ist eben an der Stelle, dass man den Datenfluss verbessert. Und Veterinärämter ärgern sich schon seit langem darüber, dass das nicht funktioniert. Denn du kannst in einem Landkreis, kriegst ein Tierhaltungsverbot, weil du wegen Tierquälerei vorbestraft wirst, bist, ziehst in den nächsten Landkreis und die wissen nichts von dem Verbot, weil es keinen Informationsaustausch gibt.
Es keine zentrale Datei oder sowas gibt.
Nein, und das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da zentrale Dateien schafft. Also wir reden da über die gleichen Probleme, über die wir auch
Ich
bei
wollte
der
gerade sagen,
Steuerhinterziehung, bei
das
der
geht
Geldwäsche. Es ist überall das
mir.
Gleiche.
Spiegelbildlich dasselbe Thema.
Genau. Das ist eben wichtig, dass man da dafür sorgt, dass die Informationen ausgetauscht werden. Und nicht nur zwischen den Veterinärbehörden, sondern auch zwischen Veterinärbehörden, Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft. Denn häufig, woher willst du als Staatsanwalt wissen, wie so eine Impfung abläuft und welche Impfungen da notwendig sind? Und also wie lange wir gebraucht haben, um festzustellen, welche Vorschriften jetzt für die Sanktionierung der nicht geimpften Tiere, die Einfuhr gelten. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das, was wir da rausgesucht haben, die richtige Rechtslage ist. Also ja, das Problem ist, dass für Tiere, die zum Weiterverkauf eingeführt werden, andere Regeln gelten als die, die als Heimtiere eingeführt werden. Und da muss man dann fürchterlich aufpassen, dass man da nicht auf die falsche Sanktionsnorm setzt.
Ja, das ist wirklich spannend und da sprichst du ja auch ein Thema an. Es scheint eine sehr komplexe Regelungssituation zu geben, ein Durchsetzungsdefizit. Wie siehst du denn die aktuellen Regelungen im Tierschutzstrafrecht? Gibt es da, also hast du schon angedeutet, aber vielleicht, welchen Reformbedarf siehst du denn? Also was wäre sozusagen dringend zu reformieren aus deiner Sicht bei den Regelungen in diesem Kontext?
Ja, die Reform des Tierschutzstrafrechts war ja in der letzten Legislaturperiode, die war ja auf den Weg gebracht. Die ist gescheitert dann an einer der beteiligten Parteien insbesondere, die Partei, an der auch die Koalition letztlich gescheitert ist, aus meiner Sicht, aus völlig unmaßgeblicher Sicht. Da waren durchaus Regelungen vorgesehen, die das Tierschutzstrafrecht zu einem wirksamen, effektiven Wirtschaftsstrafrecht hätten machen können. Denn mir leuchtet nicht ein, dass wir im Lebensmittelstrafrecht Regelungen haben, wer gewerbsmäßig und bandenmäßig die Taten begeht, der wird schwerer bestraft. Warum gibt es die im Paragraphen 17 Tierschutzgesetz nicht? Denn es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum jemand, der gewerbsmäßig Tiere quält, nicht schwerer bestraft werden sollte, schon vom Strafmaß her, vom Strafrahmen auch her. Dass jemand, der aus Gewinnerzielungsabsicht die Taten begeht, bandenmäßig begeht, dass jemand, der Tierarzt oder Tierärztin ist, also beruflich auf Posten gestellt ist, um die Tiere vor Misshandlungen zu schützen, dass der schwerer bestraft wird, wenn er sich daran beteiligt. Das sind alles Regelungen, die haben wir in anderen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts. Im LFGB, die haben wir im Lebensmittel, im Arzneimittelrecht, die haben wir überall,
Ja.
aber hier haben wir die nicht. Und da sieht man einfach, dieser Paragraph 17 Tierschutzgesetz, das ist letztlich ein Relikt aus einer Zeit, wo man auch noch gar keine Intensivtierhaltung oder Massentierhaltung, je nachdem, wie man das nennen möchte, eigentlich kannten. Denn, klar, der ist aus den 70ern und da gab es das auch schon, aber das hat man nicht mitgedacht.
Ja,
Und
das war damals vielleicht auch noch nicht so im Bewusstsein, ne? Also.
ja, also die ersten Strafverfahren, die ich bisher ermitteln konnte, die gegen landwirtschaftliche Halter von Tieren durchgeführt worden sind, das waren die Strafverfahren im Bereich der Käfighaltung von Hühnern. Das war in den 70er, Ende der 70er
70er
Jahre.
Jahre.
Und man hat sich nie an eine Reform getraut. Die Staatsanwaltschaften haben alle gefordert, dass wir den Versuch der Tierquälerei ins StGB bekommen. Das wäre zwingend notwendig, auch von der Struktur des 17 wäre das sinnvoll. Aber ich glaube, dass in vielen dieser Bereiche einfach die Anwendung des geltenden Rechts mal sinnvoll wäre. Also das sind durchaus eine Menge Fragen, die man noch erörtern könnte. Auch die effektive Abschöpfung, gerade in dem Bereich, wäre wichtig. Dann dass die Veterinärbehörden und auch die Kriminalpolizei, aber auch die Staatsanwaltschaft sich mal den 116 Abgabenordnung anschauen. Denn wenn du Veterinären sagst, naja, also wenn ihr feststellt, da wird Geld mit verdient, dann müsst ihr das den Finanzbehörden sagen. Das ist nicht jedem geläufig. Und das ist halt notwendig, dass
Klar,
das.
also dass das Veterinäramt das sowas auf dem Schirm hat, das halte ich für völlig ausgeschlossen, wenn es eigentlich jemand mal klar vor Augen führt.
Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Früher war das bei den Familiengerichten auch völlig unklar. Wenn dann die Eheleute sich darüber gestritten haben, wer noch welche Steuern hinterzogen hat und welche Tafelpapiere in
Genau,
Argentinien,
seit
in
wann man
welchem.
getrennt ist, aber wie lange man noch gemeinsam veranlagt war.
Genau.
Zufällig.
Also, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber früher hieß es, der 116 ist die am wenigsten angewendete Norm des deutschen Rechts. Also, das ist sicherlich so ein Punkt, wo nochmal nachgeschult und nachgehakt werden muss. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten in der Praxis. Und da ist Fortbildungsbedarf, den man umsetzen muss. Und ich glaube, dass nicht das Entscheidende ist, dass man da jetzt immer mit schärferen Sanktionen durchgreift. Ich fände es sinnvoll, wie bereits gesagt, ich fände es sinnvoll, wenn man die Sanktionen im Tierschutzstrafrecht auf dasselbe Level heben würde. Aber ich glaube nicht, dass das der archimedische Punkt da in irgendeiner Weise ist. Ich glaube, dass da Datenaustausch, Schulung und Ähnliches fast noch wichtiger sind. Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Genau, denke ich auch. Ne? Ja, es ist ein total spannendes Thema. Also wirklich, wenn man das durchdenkt, das ist wirklich klassisches Wirtschaftsstrafrecht. Was ist denn dein Ausblick für die Zukunft? Oder worauf sollen Hörerinnen und Hörer achten in so einem Kontext? Ja, vielleicht auch im privaten Bereich. Oder was interessiert
Ja,
euch? Also wie kann man euch unterstützen, eure Arbeit? Also vielleicht hast du da noch ein paar abschließende Ideen.
wichtig wäre erstmal, dass wenn man sich einen Hund zulegen möchte, dass man sich das genau überlegt hat. Das klingt jetzt völlig banal, aber ein Hund kostet eben auch Geld. Wenn der krank wird, dann kann das auch schon mal sehr teuer werden. Und dann haben wir natürlich noch ein anderes Problem, dass gelegentlich Menschen ihre Hunde einschläfern lassen, weil sie sich die Behandlung nicht leisten können oder leisten wollen. Da sind wir in einem ganz anderen Bereich wieder. Aber das muss man sich natürlich vorher überlegt haben, kann ich mir das überhaupt leisten? Der zweite Punkt ist, wo bekomme ich den Hund her? Und da gilt aus Tierschutzgesichtspunkten lieber einen Hund aus dem Tierheim adoptieren als einen Hund vom Züchter kaufen. Denn es sitzen so viele Hunde in Tierheimen rum und die Tierheime, die platzen seit Corona aus allen Nähten, weil die Leute sich dann Hunde zugelegt haben und sich dann irgendwann dazu entschlossen haben, dass sie sie doch nicht mehr gebrauchen können, weil sie jetzt keine Zeit mehr haben oder ähnliches. Und deswegen wäre es eben ganz wichtig, dass man, wenn man sich einen Hund zulegen möchte, sich erstmal im Tierheim umschaut. Das ist häufig die günstigere Lösung. Natürlich bekommt man dann möglicherweise nicht den jungen Wunschhund, den man haben will, aber ich denke, dass man auch mit einem Hund, den man aus dem Tierheim hat, glücklich werden kann. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man da versucht, vor Ort die Tierheime nicht nur zu entlasten, sondern ihnen auch ermöglicht, dass sie ihre Arbeit machen können. Und also das ist aus meiner Sicht erstmal der wichtigste Punkt. Und da ist es eben dann darüber hinaus wichtig, dass man sich genau anschaut, wenn man zum Züchter geht, von wem kaufe ich den Hund jetzt, sich das Muttertier anguckt. Da gibt es sehr viele Informationen, sei es jetzt über die Tierschutzorganisation, sei es TASSO, sei es Deutscher Tierschutzbund. sei es hier Pfoten, man kann überall sich die Informationen holen, Checklisten, wie sorge ich dafür, dass ich nicht irgendeinem Züchter da aufsitze, der nur die finanziellen Interessen im Blick hat. Es gibt eine Checkliste vom Bundesministerium für, wer ist das mittlerweile, Ernährung, Lebensmittel, das in Zukunft war dann sich für den Tierschutz interessiert, werden wir sehen. Da gibt es eben auch Checklisten, die man nutzen kann. Das wäre ganz wichtig, dass man sich das eben genau überlegt und genau anschaut.
Ja, es geht
Problematisch
immerhin
wird.
auch um Wurstproduktion, das darfst du nicht vergessen und so weiter.
Ja, völlig richtig, genau. Also ein Metzger zum Chef einer Organisation zu machen, die auch Tierschutz berücksichtigen sollte, ist natürlich eigentlich ein Treppenwitz. Also das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ist große Hoffnung, dass sich da irgendwas tut, habe ich nicht. Also da kann man sich informieren und kann da von allen möglichen Organisationen die Informationen bekommen, die man braucht. Und das kann ich auch nur empfehlen. Also erster Schritt, ich schaue mal im Tierheim. Das kann sein, dass man da nichts findet, klar. Und dann muss man eben überlegen, möchte ich zum Züchter gehen oder dann ist eben häufig die Frage, ja, wie sieht das aus mit ausländischen Organisationen, die Tiere aus dem Ausland nach Deutschland bringen? Und da habe ich halt das Problem, ich kann mir den Hund vorher nicht anschauen, ich kann mir das Muttertier nicht anschauen. Da ist es wichtig, dass ich dann eben mit Organisationen zusammenarbeite, denen ich vertraue. Vielleicht habe ich da schon Erfahrung mit, vielleicht kenne ich jemanden, der da arbeitet und vertraue dem. Das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, damit man da nicht möglicherweise in die Falle geht. Ja, das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige, also das wäre die Bitte an diejenigen, die sich einen Hund zulegen wollen. Der zweite wichtige Punkt, wenn man sich die Forderungen anschaut, die Tierschützer in dem Kontext haben, da geht es um den Verbot des anonymen Tierhandels auf Online-Plattformen allgemein. Das wird man sicherlich überlegen müssen, ob das sinnvoll und durchsetzbar ist. Es spricht sicherlich vieles dafür. Dann das in der EU diskutierte Kennzeichnungs- und Registrierungsgebot, dass die also alle Hunde und Katzen, dass die alle registriert werden. Dann haben wir Fragen, wie beispielsweise Plattformen, die mit Tierhandel ja befasst sind, wie die Identifizierung durchführen. Dass man sagt, okay, die müssen identifizieren, und da sind wir wieder zurück beim Geldwäscherecht, müssen identifizieren wie Banken. Also zumindest so ein Postident oder ein Videoident-Verfahren spricht sicherlich vieles für, dass man das macht. Und wir brauchen, und das ist ja Binsenweisheit, wir brauchen mehr Personal bei den Veterinärbehörden, und Staatsanwaltschaften und Gerichte müssen das natürlich auch deutlich ernster nehmen. Da muss man allerdings sagen, also wir waren jetzt auf einer Tagung in Berlin und da gab es einige Staatsanwälte, die das sehr ernst nehmen. Und verdächtige sie, dass sie selber Hunde haben und dass das der Hintergrund ist, was es natürlich nicht schlechter macht. Aber das ist dann meistens der persönliche Hintergrund. Er wird diskutiert, ob man internationale Heimtierbanken braucht, wo man dann ablesen kann, welcher Hund gehört zu wem. Ja, also das sind Dinge, die gefordert werden und die sicherlich auch mit guten Gründen gefordert werden. Das wäre schon sehr wichtig. Für unsere wissenschaftliche Arbeit wäre es wichtig, dass wir die Informationen bekommen, die wir brauchen, um Urteile und Strafbefehle auszuwerten. Das ist aber im Tierschutzstrafrecht immer das Problem. Wir bekommen Informationen, sei es über die Presse, da ist jetzt mal ein Verfahren gelaufen. Also bei mir am Lehrstuhl landen regelmäßig Presseanfragen über bestimmte Verfahren. Und ich bitte dann regelmäßig auch die Journalistinnen und Journalisten um Aktenzeichen. Denn ohne Aktenzeichen kann ich nichts machen, kann ich auch das Urteil nicht einsehen. Es ist sehr unterschiedlich, das musst du auch schon festgestellt haben, es ist sehr unterschiedlich, ob man Entscheidungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften bekommt.
Sehr schwierig teilweise.
In Berlin musst du klagen, typischerweise, um eine Entscheidung zu kriegen. Die werden mit den absurdesten Begründungen, wird dir da der Zugriff auf auch völlig harmlose Entscheidungen verwehrt. Andere, und da muss ich jetzt mal Bayern loben, da kriegen wir die Entscheidung eigentlich fast am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Also es ist sehr unterschiedlich, aber wir sind eben darauf angewiesen, dass wir nicht nur mitbekommen, ja, das und das gelaufen, sondern dass wir auch das Aktenzeichen haben. Und dann da entsprechend nachfragen können. Deswegen freuen wir uns über jedes Veterinäramt, das uns sagt, ja, hier ist eine strafrechtliche Verurteilung, sei es auch ein Strafbefehl. Also auch ein Strafbefehl kann man bei der Staatsanwaltschaft anfragen und bekommt den dann anonymisiert. Die sind zwar manchmal, verstehe ich auch, etwas motzig, wenn sie es anonymisieren müssen. Ist ja auch Arbeit, aber das ist nun mal notwendig, damit wir die Sachen aufarbeiten können, sonst können wir unseren Job nicht machen.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Anliegen. Vielleicht, wenn der eine oder die andere Journalistin, Journalist zuhört. Aber das kriegt man sicherlich raus, wenn man anfragt. Und man muss es eben als wichtigen Punkt im Hinterkopf haben, ne? Das funktioniert halt nicht ohne Aktenzeichen.
Ja, dass Journalistinnen und Journalisten dann
Sehr
andere
klar.
Dinge im Kopf haben, ist ja logisch. Nur wenn man es weiß, dann ist es deutlich
Kein
einfacher.
Aufwand.
Denn, also ich habe das häufiger schon mal erlebt, dass es dann heißt, ja, was sagen Sie zu der Entscheidung? Und ich sage, ich kann zu der Entscheidung gar nichts sagen. Ich war in der mündlichen Hauptverhandlung nicht dabei. Dann kommt ja immer der Hinweis, ja, die Strafe ist doch viel zu niedrig. Ja, scheint mir auch so, aber ich kann es ja nicht sagen. Ich war ja nicht dabei und ich habe auch das Urteil nicht gelesen. Ich kenne das Urteil nicht. Und die Information bekommt man eben nur dann, wenn man das Aktenzeichen hat. Und dann geht es ja meistens auch ganz gut.
Ja, Jens, hast du noch was, was dir einfällt? Wir haben ja ein paar Fortschritte durch das Thema gemacht. Sehr spannend, sehr informativ.
Ja, mir wäre es wichtig, dass wir den Hörerinnen und Hörern noch die Hinweise mitgeben, dass sie eben, wenn sie einen Hund sich zulegen, sich vorher intensiv informieren. Und der weitere Punkt wäre, dass wir eben darauf angewiesen sind, dass wir die Informationen bekommen, die wir brauchen, um auch die empirische Arbeit zu machen, die empirischen Daten zu bekommen. Denn zu Recht kann man Menschen nur überzeugen, wenn man die empirischen Daten hat, die notwendig sind, um dann auch zu belegen, wo die Probleme liegen. Und das wäre mein Gedanke.
Das ist völlig richtig, vor allem dann kann man die Dimension des Problems auch viel besser verstehen. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder da warst. Beim nächsten Mal
Gerne,
warten wir
gerne.
aber nicht so lange, sondern wir sollten das regelmäßig
Nein.
machen. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Das ist wahnsinnig spannend und dir kann man stundenlang zuhören. Das ist das Schöne für unsere Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Professor Bülte haben, ich verlinke seine Kontaktdetails in den Shownotes. Ich verlinke auch die anderen Folgen, wenn Sie das gesamthaft mal hören wollen. Und ja, herzlichen Dank, lieber Jens, dass du da warst. Das war toll.
Vielen Dank, dass ich über dieses Thema sprechen durfte, was mir wirklich, wirklich viel bedeutet und am Herzen liegt. Dankeschön.
Es war mir eine große Freude, dich hier zu haben. Und falls Sie Fragen an mich haben, wie immer unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.